Alpenpodcast aus Lüneburg. Themenschwerpunkt Antifaschismus. Was soll diese Berichterstattung, fragt man sich in den letzten Wochen beim Lesen der Lüneburger Landeszeitung und dem Lüneburg-Teil des Hamburger Abendblattes. Was wollen die bezwecken? Da wird in einer Tour rechts und links gleichgesetzt, da wird die Stimmung künstlich aufgeheizt mit Presseverlautbarungen der Polizei, die jeglicher Grundlage entbehren. Als jüngstes Beispiel kann der Artikel zur Demonstration vor dem Ostpreußischen Landesmuseum dienen, bei der der Veranstalter vorab mehr als einmal und sehr eindeutige Worte zur Deeskalation fand.
Es gibt einen Aufruf von Neonazis, hier diese Kundgebung zu stören. Mittlerweile sind in der Innenstadt ungefähr 7 Neonazis unterwegs und verteilen Flugblätter. Sollte hier irgendwer von diesen Herrschaften auftauchen, ignoriert sie einfach. Wir wollen halt hier diese Kundgebung durchführen, das ist unser erstes Ziel. Ja, und eins noch, im Abschluss dieser Veranstaltung findet keine weitere Veranstaltung statt. Also wir lösen das gegen 13:30 hier auf. Wir möchten euch auch bitten, dann Kaffee zu trinken, einkaufen oder nach Hause zu gehen, aber nicht Richtung dieser beiden Nazi-Läden, weil das ist genau das, was die Nazis möchten, dass es hier heute irgendwelche Auseinandersetzungen gibt und dass wir dann Montag in der Zeitung lesen können, es gab irgendwelche Auseinandersetzungen in Lüneburg, aber es geht dann nicht mehr darum, was hier heute passiert. Unsere Kritik am Ostpreußischen Landesmuseum und den dahinterstehenden Strukturen.
Im Lüneburger Teil des Hamburger Abendblattes steht hingegen: Die Polizei geht davon aus, dass es auf beiden Seiten weniger um die Vorgänge im Museum ging, als vielmehr die Verabredung zu Krawallen. Die Fakten liegen auf der Hand. Aber es wird in der seit einigen Wochen wieder aufflammenden Auseinandersetzung um das Ostpreußische Landesmuseum so getan, als würden die Vorwürfe gegen die revanchistische Grundausrichtung dieses Museums aus dem hohlen Bauch heraus erhoben. Dabei war die Diskussion darüber bereits einmal weiter. Das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg steht seit seiner Gründung im Jahre 1987 in der Kritik antifaschistischer und fortschrittlich denkender Gruppen und Verbände, weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Die Darstellung der Lüneburger Landeszeitung, dass die Gegner dieser Institution so wörtlich mit eigenwilligen Verallgemeinerungen demonstrieren und einen angeblich braunen Sumpf trockenlegen wollen, ist hanebüchen. Neonazis solidarisieren sich offen mit dem Museum und stellen das Wirken des Museums verharmlosend dar als harte Arbeit ehemals aus ihrer geliebten Heimat Vertriebener, die in ihrer Freizeit Kindern, Studenten, Mitbürgern die Vielfalt der ehemaligen ostpreußischen Heimat nahebringen möchten. Diese Bekundungen zeigen einmal mehr die Eingebundenheit des Museums in Netzwerke neofaschistischer Organisationen und Kameradschaften. Zum Hintergrund. Wir wollen hier einige Fakten nennen, die deutlich machen, dass es sich beim Ostpreußischen Landesmuseum nicht einfach nur um ein Museum handelt, was sich einem speziellen Thema widmet, sondern eine Scharnierfunktion in der rechten Szene darstellt. Träger des Ostpreußischen Landesmuseums ist die Ostpreußische Kulturstiftung, die eng mit dem Förderkreis Ostpreußisches Jagdmuseum und anderen vertriebenen Organisationen verwoben ist. Vorsitzender des Stiftungsrates ist der Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, Wilhelm von Gottberg aus Schnega im Wendland. Der Stiftungsrat geriet schon im Jahr 2005 in die Schlagzeilen, nachdem der ehemalige Direktor des Ostpreußenmuseums fristlos entlassen wurde. Dieser hatte zuvor in einer Kommission des Bundestages auf die rechten Seilschaften aufmerksam gemacht. Der Förderkreis Ostpreußisches Jagdmuseum, Hans-Ludwig-Löffke-Gedächtnisvereinigung, hat sich zur Aufgabe gemacht, das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg ideell und finanziell zu unterstützen und an den Gründer dieses Museums, Hans-Ludwig Löffke, zu erinnern. Dieser Förderkreis stellt aber auch ein Netzwerk von Vertriebenen dar. Auf den jährlichen Mitgliederversammlungen mit Vortragsveranstaltungen versammeln sich Vertriebenenfunktionäre, Vertreter der extremen Rechten und Konservative. Vorsitzende dieses Förderkreises ist die Vertriebenen-Multifunktionärin Barbara Löffke aus Lüneburg, die auch Kreisvorsitzende des Bundes der Vertriebenen und die Landesvorsitzende der Landsmannschaft Ostpreußen ist. Barbara Löffke, die mit Hans-Ludwig Löffke verheiratet war, ist seit Jahren für ihre Kontakte und Zusammenarbeit mit den Personen und Gruppierungen der extremen Rechten bekannt. So nahm an einer Kranzniederlegung des Lüneburger BDV am 8. Mai 1985 auch eine Delegation der örtlichen NPD teil. Am 3. Mai 2007 wollte sie gemeinsam mit dem Neonazi und ehemaligen hochrangigen NPD-Funktionär Klaus-Dieter Hoffmann aus Bad Bevensen einen sogenannten Heimatabend in Adendorf durchführen. Nach Protesten musste diese Veranstaltung abgesagt werden. Seit Jahren hält Barbara Löffke enge Kontakte zu Klaus-Dieter Hoffmann. So trat sie im Jahr 1999 auf dem jährlichen Verbandstag des neofaschistischen Freundschafts- und Hilfswerk Ost in Munster auf. An dieser Veranstaltung nahmen auch mehrere NPD-Funktionäre teil. Das neofaschistische Freundschafts- und Hilfswerk Ost war schon mindestens zweimal in Lüneburg bei vertriebenen Veranstaltungen zu Gast. Im Jahr 2005 konnte der Vorsitzende des FHWO, Klaus-Dieter Hoffmann, auf einer Weihnachtsfeier der Landmannschaft Schlesien über seine Arbeit berichten. An dieser Veranstaltung nahm auch Barbara Löffke teil. Im Dezember 2006 nahm Klaus-Dieter Hoffmann an der jährlichen Mitgliederversammlung des Förderkreises teil. Auf Einladung von Löffke hielt Hoffmann einen Reisebericht von einer Reise nach Polen. Für eine Vortragsveranstaltung am 20. Oktober 2007 in Lüneburg hatte sich der Förderkreis Ostpreußisches Jagdmuseum den ehemaligen Generalmajor der Bundeswehr und prominenten Geschichtsrevisionisten Gerhard Schulze-Ronhoff eingeladen. Auch diese Veranstaltung wurde nach öffentlichen Protesten vorher abgesagt. Der Förderkreis Ostpreußisches Jagdmuseum verleiht bei seinen Mitgliederversammlungen alljährlich den Hans-Ludwig Löffke Gedächtnispreis. 1991 wurde dieser zum Beispiel an den Niederländer Frans Dubuhe verliehen. Dubuhe tritt immer wieder auf vertriebenen Veranstaltungen auf und publiziert in Zeitschriften des neofaschistischen Vidicobund oder dem Bund für Gesamtdeutschland. Zu diesem Netzwerk gehört auch der Vorsitzende des Stiftungsrates der Ostpreußischen Kulturstiftung und Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, Wilhelm von Gottberg. In einem von dem CDU-Mitglied von Gottberg verfassten geschichtspolitischen Text im Ostpreußenblatt, in dem er sich auch der Argumentation aus der Publizistik von Holocaustleugnern bediente, belegte er den Holocaust mit Begriffen wie Mythos, Dogma und jüdische Wahrheit. Begriffe, die die historische Tatsache der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden in Zweifel ziehen. Wilhelm von Gottberg hat in der Preußischen Allgemeinen Zeitung, Ostpreußenblatt, auch die antisemitische Hetzrede von dem später dann aus der CDU ausgeschlossenen Abgeordneten Martin Hohmann verteidigt. Wilhelm von Gottberg und seine Landsmannschaft Ostpreußen unterhalten auch Verbindungen zu extrem rechten Organisationen. So alimentierte die Landsmannschaft Ostpreußen im Jahr 2007 eine große Sommerfahrt der völkischen Jugendorganisation der Freibund, ehemals Bund Heimattreuer Jugend, in das Gebiet des ehemaligen Ostpreußens mit einer Summe von 1000 Euro. 1993 war von Gottberg von der Freibund-Zeitschrift Na klar interviewt worden. In der Preußischen Allgemeinen Zeitung werden immer wieder Reden und Artikel von Wilhelm von Gottberg abgedruckt, in denen rechte Positionen zu finden sind. In einem solchen Milieu ist es nicht verwunderlich, dass Barbara Löffke keine Berührungsängste zu bekannten Neofaschisten hat und ihre geistige Nähe zur NPD öffentlich bekundet. Diese vertriebenen Funktionärin bezeichnete 1994 Teile von Polen und Russland als ostdeutsche Provinzen und am 23. September 2007 schwadronierte sie auf dem Tag der Heimat in Uelzen in bekannter Blut- und Bodenterminologie: Auf Erden kann es nur eine Heimat geben, unsere Wurzeln sind da, wo wir sie gelassen haben. Die hier veröffentlichten Daten und Fakten wurden von der antifaschistischen Aktion Lüneburg-Uelzen sowie der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Kreisverband Lüneburg recherchiert und zusammengetragen, die im Übrigen auch zur Demonstration vor dem Ostpreußenmuseum aufriefen. Im Folgenden nun Ausschnitte aus den Redebeiträgen, die im Rahmen dieser Demonstration am 31. Januar gehalten wurden.
Hintergrund ist zum einen die Ausstellung Jagd in Ostpreußen, die noch bis zum 15. Februar hier gezeigt wird, und dass dort anfangs unkommentiert Jagdtrophäen vom Nazi-Verbrecher Hermann Göring gezeigt wurden. Aber hauptsächlich geht es uns darum, auf die Verstrickung des Stiftungsrats des Museums und des Förderkreises dieses Museums mit extrem rechten Strukturen aufmerksam zu machen und diesen auch entgegenzutreten. Wir sagen halt, das Museum soll erstmal geschlossen werden und der Stiftungsrat aufgelöst werden. Und der Einfluss und die Verfügungsgewalt der vertriebenen Verbände und deren Umfeld soll beendet werden. Betonen möchten wir, dass die Kundgebung sich nicht pauschal gegen das Museum an sich richtet und auch nicht gegen die Mitarbeiter des Museums. Wir wissen über die Probleme hier im Hause, wir wissen auch, unter welchem Druck gerade die Mitarbeiterinnen stehen, die von dem Stiftungsrat halt auch gegängelt werden.
In dieser Atmosphäre aber der gehobenen Schichten lagen Weidmanns Heil und Heil Hitler sehr eng beieinander. So eng, dass ein wahrhaftiger Minister bei der Ausstellungseröffnung alle Augen zukneifen musste, um die ausgestellten, unkommentierten Göringschen Heldentaten in Form der unübersehbaren Hirschgeweihe des Matador und anderer nicht zu sehen. Und auch die folgende Distanzierung der Landesregierung von diesem musealen Treiben erfolgte lediglich halbherzig. Denn es wurde zwar aus der Sonderausstellung die Göringsche Trophäe des Matador entfernt, aber in der Dauerausstellung, nur einige Meter entfernt, hängt nach wie vor unkommentiert das Geweih eines zweiten Göringschen Abschusses, des Mammut. Sonntag, der 27. August 1950, auf dem Marktplatz in Lüneburg fand eine Kundgebung statt des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten, auf der Dr. Alfred Gille als Hauptredner sprach. Es war seinerzeit schon bekannt, dass Gille nicht nur NS-Bürgermeister des ostpreußischen Ortes Lötzen war, sondern zudem Mitglied in der NSDAP-Gauleitung Ostpreußen, also zu den hauptverantwortlichen Nazitätern Ostpreußens gehörte. Auf dem Marktplatz fanden sich 4000 Lüneburgerinnen ein, nicht um gegen das öffentliche Auftreten des Altnazis zu protestieren, sondern um mit dem Nazi, wie die LZ am 28.08. schrieb, Heimat und Recht zu fordern, nämlich ein Deutschland in den Grenzen von 1937, ein Rückkehrrecht nach Ostpreußen. Am 12. Juli 1953 tagte in der Versammlungsstätte Meiersgarten, das ist das spätere Bierstein, ein Personenkreis von 600 Menschen. Hauptredner war bei dieser Veranstaltung der vertriebenen Organisation Forstmeister Löffke, der sich bei dieser Gelegenheit gegen die Pläne einzelner Deutsch-Altwalten wandte, sich in der alten Heimat, das heißt damals dann ja schon Polen und der Sowjetunion, im Familienverband oder in kleineren Gemeinden wieder anzusiedeln. Wir wollen nicht einzeln eintröpfeln, sondern die Woge deutschen Blutes wird ihr altes ostpreußisches Bett wieder einnehmen. Diese Ausführung machte Löffke nicht etwa nur im kleinen Kreis, sondern sie standen am nächsten Tag in der Landeszeitung. Die Woge deutschen Blutes. Anstatt nun diesen Mann festzunehmen und wegen Nazitums anzuklagen, ging es mit ihm nun politisch bergauf. Wurde auch während dieser Zeit stellvertretender Landrat im Landkreis Lüneburg und bestimmte als stellvertretender Vorsitzender der ostpreußischen Landsmannschaft bundesweit die revanchistische Politik mit. In Lüneburg sammelte er in dem Museum ab 1958 in den Räumen in der Neuen Sülze so manches Traditionsstück, welches vom Obernazi Göring als Ölbild bis zur Heroisierung der faschistischen Wehrmacht reichte. Es hing dort folgender Text: Gegenüber den Gefahren aus dem Osten haben ostpreußische Soldaten sich heldenhaft aufgeopfert. Ein Nazi-Museum durch und durch, was damit Unterstützung der Stadt und des Landkreises Lüneburg sowie Förderung von Bund und Land betrieben wurde. Nachdem zu ihrem politischen und ökonomischen Vorteil diverse Persönlichkeiten der Lokalgeschichte sich zusammentaten, wie der Vorstandsvorsitzende der Lüneburger Kronbrauerei und CDU-Landtagsabgeordnete Feldmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrates dieser Brauerei Dr. Eisenbeiß, Postadresse Monte Carlo, Jens Schreiber als Oberbürgermeister und beurlaubter Geschäftsführer der größten Baufirma am Ort, der Firma Gabers Bau, die natürlich auch den Zuschlag für den Bau dieses neuen Museums erhielt. Die entscheidenden Weichen aber wurden nicht in der Lüneburger Provinz, sondern in Bonn gestellt, durch die Regierung Kohl, die sich ihre Rechtsaußenfreunde und Politik so einiges kosten ließ, wie der Posten für die ostdeutsche Kulturförderung im Haushalt des Bundesinnenministeriums belegt, der im Jahr 87 im Vergleich zum Vorjahr um das Dreifache anstieg. Der wichtigste von ihnen war zweifellos Otto Freiherr von Fierks. Fierks weitere einschlägige Tätigkeiten als Geschäftsführer des Bundes der Vertriebenen Niedersachsen, als Vorstandsmitglied im Arbeitskreis für Ostfragen. Dieser Mann nämlich hatte eine erste Karriere bereits hinter sich, die ihn als Fachmann an der Schnittstelle von Museums- und Volkstums- und Vertreibungsfragen auswies. Als SS-Obersturmführer nämlich war Freiherr Otto von Fierks bereits zuvor tätig gewesen im zentralen Stab beim höheren SS- und Polizeiführer Warteland, als Führer des S-Abschnitts Gnesen beim SS-Rasse- und Siedlungshauptamt. Als solcher war er beschäftigt mit Umsiedlungsaktionen in dieser Gegend, bei denen rassisch unerwünschte Polen, häufig Juden, meistens nachts und überfallartig aus ihren Höfen und Häusern vertrieben und durch sogenannte Volksdeutsche ersetzt wurden und ihnen selber eine, in Anführungsstrichen, bescheidene Unterkunft zugesprochen wurde, nämlich das 248 Hektar große Gut Stutzin im Kreis Kutno, welches zuvor der polnischen Familie Wanderploska gehörte. Die vertriebenen Polen durften bei diesen Aktionen lediglich einen Koffer packen, 25 Kilo höchstens schwer, in einen Beutel eine einfache Verpflegung verstauen und 150 Zloty einstecken. Bei Juden ist das Mitnehmen aller Gegenstände erheblich einzuschränken, sagte ein Erlass seiner Zeit. Der Westen des Wartegaus ist judenfrei. Obersturmführer von Fierks benennt diese seine SS-Tätigkeit mit seinen eigenen Worten in einem Schreiben vom 21. Januar 1940. Zitiere: Mit der Evakuierung geht es sehr gut vorwärts. Bis zum 12. Februar wird mit der Heraussetzung der Juden Schluss sein. Dann kommen die Polen an die Reihe. Bis heute gibt es keine offizielle Erklärung der Museumsleitung, des Oberbürgermeisters, des Rates oder der Geldgeber des Museums, keine Tafel im Museum, kein Schreiben von verantwortlicher Stelle, in der diese NS-Vorgeschichte des heutigen Museums beschrieben und bedauert wird, in der ein Mitgefühl mit den von Fierkschen polnischen NS-Opfern ausgedruckt wird. Empathie ist zu empfinden, ist anscheinend nicht Sache der Lüneburger, außer für sich selbst. Der braune Bodensatz dieser NS-Vorgeschichte des Museums wird sich aber nicht auflösen und verflüchtigen. Er wird immer wieder wirksam werden, wenn nicht eine Zäsur gemacht wird, wie wir sie bereits 1987 bei der Gründung des heutigen Museums forderten. Ein vollständiger Ausschluss der direkten und der indirekten Einflussnahme durch die vertriebenen Organisationen. Eine Neukonzeption des Museums ist überfällig.
Es ist in diesem Zusammenhang notwendig, noch einmal auf die geschichtlichen und politischen Hintergründe einzugehen. Das Problem ist nämlich nicht, dass die Träger des Museums fachlich schlecht arbeiten, sondern dass sie getreu ihrer politischen Einstellung und Zugehörigkeit zu den reaktionären Vertriebenenverbänden das Museum ausrichten. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges einigten sich die alliierten Siegesmächte auf der Potsdamer Konferenz, dass es notwendig ist, das Deutsche Reich im Osten zu verkleinern und die dort lebende deutsche Bevölkerung zwangsweise umzusiedeln, um dem Osterweiterungsstreben der Deutschen etwas entgegenzusetzen und somit zu verhindern, dass diese Gebiete als Brückenköpfe für eine erneute deutsche Ostexpansion fungieren könnten. Nachdem es der sowjetischen Armee gelang, die faschistische Armee zu stoppen und mit dem Völkermord in Osteuropa Schluss zu machen, kam es, nachdem die Rote Armee immer näher rückte, zur Massenflucht der Deutschen aus diesen Gebieten. Eine erste große Flüchtlingswelle setzte im Oktober 1944 ein. Viele flohen aus Angst vor der Roten Armee. Diese Angst wurde von der NS-Führung hochgeputscht, auch mit Hinweisen auf die deutschen Verbrechen im Osten und eine zu erwartende Rache. Eine zweite große Flüchtlingswelle wurde zusammen mit dem Rückzug der Wehrmacht organisiert. Die Durchhalteparolen der Nazis führten dazu, dass diese Flüchtlingsbewegung erst in letzter Minute erfolgte und die Bevölkerung völlig unvorbereitet traf. Viele Bewohner der ehemaligen deutschen Ostgebiete haben ab 1945 ihren Wohnort und ihren damaligen Lebenszusammenhang verlassen müssen. Diese subjektiv, oft als Unrecht empfundene Umsiedlung begreifen zu können, hängt davon ab, ob die Ursachen und Triebkräfte verstanden werden, die dazu geführt haben. Die entscheidende Ursache für Flucht und Umsiedlung liegt in den verbrecherischen Welteroberungsplänen, in der Ideologie und Politik des deutschen Faschismus. Erst im Zuge der nachlassenden Entnazifizierungsbemühungen konnten sich in den frühen 1950er Jahren erste Vertriebenenorganisationen gründen. 1957 wurde als Dachorganisation der Bund der Vertriebenen BDV gegründet. Auch wenn der BDV gerne den Eindruck erweckt, vertrat er nie die Gesamtheit aller Umgesiedelten, sondern immer nur den Teil der deutschen Bevölkerung, der sich zur Geschichtsdeutung und Politik der organisierten Vertriebenen bekannte. Die Umgesiedelten, die sich entweder damit abfanden, dass die Umsiedlungen nicht rückgängig zu machen sind, oder aber deren Berechtigung trotz der eigenen Geschichte einsahen, waren nie Teil des BDV. In den Jahren nach der Wiedervereinigung kam es zu einem diskursiven Wandel. Dieser ging mit einem Generationenwandel in der Führungsetage und an der Basis des BDV einher. Nicht mehr die wirklich Umgesiedelten, sondern eine sogenannte Bekenntnisgeneration übernahm aus Altersgründen nach und nach die Arbeit des Verbandes. Gesellschaftlich bedeutsam ist der BDV heute durch das Aufgreifen und beständige Verbreiten eines spezifisch völkischen Heimatdiskurses. Im Hintergrund sämtlicher politischer Forderungen der vertriebenen Verbände steht ein völkisches Gesellschafts- und Staatsverständnis. In diesem Denken wird nach rassistischen oder kulturalistischen Kriterien ein angeblich besonderes deutsches Volk bzw. deutscher Stamm konstruiert, das seine Identität nur auf angestammtem Boden und ohne fremde Einflüsse bewahren kann. Der Volksbegriff beschreibt nicht schlicht die Bevölkerung eines Staates, sondern eine angeblich spezifische, kulturell homogene und unveränderliche Gruppe gemeinsamer biologischer Abstammung. Deutsch ist nach diesen rassistischen Kriterien, wer seine deutsche Abstammung beweisen kann und sich zum Deutschtum bekennt. Nach diesem Verständnis werden einerseits viele in Deutschland lebende Menschen nicht dazu gezählt, andererseits werden Volksdeutsche unter fremder territorialer Verwaltung konstruiert. Entsprechend dieser völkischen Blut- und Bodenideologie wird der Status als Vertriebener weitervererbt, sodass sich in dieser Logik neben der Tätergeneration auch ihre Enkel, Urenkel und so weiter als Opfer der Vertreibung darstellen können. Aus diesem völkischen Denken samt seiner Blut- und Bodenideologie heraus existiert die Idee vom deutschen Boden in den osteuropäischen Ländern fort. Das Thema der Flucht und Umsiedlung Hunderttausender von Menschen erfordert eine differenzierte Behandlung. Es muss aber als berechtigte Kriegsfolge der vom NS-Regime begonnenen Kriege und der damit verbundenen Verbrechen gesehen werden. Vielen alten Funktionären des BDV, die während der NS-Zeit größtenteils zu den Nazi-Verbrechern und Mördern gehörten, fehlt jedes Recht, die Flucht und Umsiedlung zu beklagen. Denn sie waren, sei es als NS-Funktionäre, sei es als SS-Angehörige oder Ausbeuter der sogenannten Ostgebiete, an den Verbrechen direkt oder indirekt beteiligt und somit selbst Ursache für Flucht und Umsiedlung. Dass es einen historischen Grund gab, die Deutschen umzusiedeln, will der BDV nicht wahrhaben. Ebenso wenig den Fakt, dass die Ungerechtigkeiten und Leiden, die bei oder durch diese Umsiedlung eintraten, ihren Ursprung im politischen Verhalten der Deutschen vor 1933 und während der nationalsozialistischen Herrschaft hatten. Stattdessen pflegen die Vertriebenen einen Diskurs, in dem vermeintliches oder tatsächliches Leid als Bewertungsgrundlage von Politik angesehen wird. Dieser ist auch in der öffentlichen Debatte um den Alltag im Dritten Reich angekommen. Dass die Umgesiedelten litten, gilt als grundlegend für die historische Bewertung dieser Vorgänge und nicht, dass es Gründe für die Umsiedlung gab und dass dies in einem zerstörten Europa geschah. Mit dieser Argumentation wird die gesamte Menschheitsgeschichte auf eine einfache Formel reduziert, bei der alle Leiden als gleichwertig angesehen werden. Das Überleben in Konzentrationslagern, die Flucht vor den Genoziden der letzten Jahrzehnte auf dem afrikanischen Kontinent und anderes wird so auf eine Ebene gestellt, auf der sich die Vertriebenen ebenfalls verorten. Dies ist argumentativ absurd. Gleichzeitig ist es aber, beispielsweise durch die zahlreichen Dokumentationen der ZDF-Geschichtsredaktion und solche Kinoerfolge wie Der Untergang, schon längst zur akzeptierten Argumentation innerhalb der deutschen Öffentlichkeit geworden. Die Deutschen sollen, so die Forderung des BDV, hauptsächlich gedenken, dass Deutsche umgesiedelt und damit angeblich zu Opfern wurden. Alle anderen Opfer hätten vorerst hinter diesem Gedenken zurückzustehen. Es geht den Vertriebenen dabei letztlich um eine Gleichsetzung aller Verbrechen des Nationalsozialismus inklusive der Shoah mit ihrem eigenen Schicksal. Unsere Kundgebung richtet sich einerseits gegen die Strukturen, Betreiber und inhaltliche Ausrichtung des Ostpreußischen Landesmuseums und den dazugehörenden Organisationen wie der Landsmannschaft Ostpreußen, der Ostpreußischen Kulturstiftung, dem Bund der Vertriebenen und ähnlichen Vereinigungen. Andererseits soll sie neben der Geschichte und dem Einfluss dieser Organisation die Selbstverständlichkeit skandalisieren, mit der die deutsche Geschichte umgeschrieben, der Nationalsozialismus zu einer überwundenen Marginalie umgedeutet und antimoderne Ideologeme wie Heimat und Volksgruppen eine Wahrhaftigkeit zugesprochen wird. Die Politik der sogenannten Vertriebenen, die Unverschämtheiten im Umgang mit der historischen Schuld der Deutschen, ihr offener Geschichtsrevisionismus und völkischer Unsinn stellen ergänzende Teile einer gesellschaftlichen Entwicklung dar, der wir insgesamt entgegentreten wollen. In diesem Sinne, den Braunsumpf trockenlegen, das Ostpreußische Landesmuseum schließen. Danke.
Schon der erste Museumsdirektor, der Kunsthistoriker Friedrich Jacobs, wurde 1989 durch die Landsmannschaftsfunktionäre rausgeworfen. Die zweite Museumsdirektorin, die Volkskundlerin Anja Benscheid, blieb dann nicht einmal ein Jahr im Amt. Der dritte Museumsdirektor, der Historiker Dr. Ronny Kabus, blieb dann immerhin 12 Jahre, wurde aber im Jahr 2005 fristlos gekündigt. Herr Kabus machte schon im Jahr 2003 gegenüber Bund und Land Niedersachsen auf die Probleme hier im Museum aufmerksam. Dafür erhielt er damals vom Landsmannschaftssprecher von Gottberg angeführten Ostpreußischen Kulturstiftung Weihnachten 2003 eine Abmahnung. Am Beispiel Kabus zeigt sich auch das Spannungsfeld zwischen dem Auftrag eines wissenschaftlichen Museums einerseits und den Ansprüchen der vertriebenen Verbände andererseits. Der ehemalige Museumsdirektor Kabus versuchte, die Geschichte Ostpreußens umfassender darzustellen und dies, wie er selbst sagte, nicht aus dem Blickwinkel kruder vertriebenen Vereinspolitik. 1995 wurde hier die Ausstellung Hans Preuß, ein Maler zwischen Kunst und Klassenkampf, erarbeitet. Hans Preuß stammte aus Ostpreußen und war nicht nur Maler, sondern auch Kommunist. Diese Ausstellung führte zu wütenden Attacken der Landsmannschaft Ostpreußen. Im Ostpreußenblatt wurde der Museumsdirektor dafür angegriffen und es kommt zu der abstrusen Bewertung, dass die Ausstellung eine Hommage an den kommunistischen Maler Preuß sei und den Linksextremismus verharmlosen würde. 1998 entstand die vielbeachtete Ausstellung zum Thema Juden in Ostpreußen, die auch in Polen, Litauen sowie auf Einladung der jüdischen Gemeinde in Kaliningrad gezeigt wurde. Im Ostpreußenblatt der Landsmannschaft fand man zu dieser Ausstellung bezeichnenderweise keine Zeile. Wenn wir die Frage, ob wir überhaupt ein spezielles ostpreußisches Museum brauchen, mit Ja beantworten, dann muss dies mit einer umfangreichen Neuausrichtung und grundlegenden Veränderung in der Betriebs- und Trägerstruktur verbunden sein. Wir vertreten die Position, dass das Museum sofort geschlossen und jegliche finanzielle und ideelle Unterstützung durch die Kommune, das Land und den Bund eingestellt werden muss. Der jetzige Stiftungsrat mitsamt der Ostpreußischen Kulturstiftung ist aufzulösen und jegliche Einflussnahme durch die Landsmannschaft Ostpreußen und anderer vertriebenen Verbände ist zu unterbinden. Dies ist unbedingt erforderlich, da die landsmannschaftlichen Funktionäre in diesen Vereinigungen das Ostpreußische Landesmuseum als einen Tendenzbetrieb betrachten, welches den politischen Vorgaben der Landsmannschaft Ostpreußen zu folgen habe. Dieses muss endlich beendet werden. Danach muss ein neues, den geschichtlichen Wahrheiten verpflichtetes wissenschaftliches Konzept gegeben werden. Da das Museum ausschließlich durch Steuergelder betrieben wird, ist es entweder durch das Land Niedersachsen oder den Bund zu betreiben. Oder durch uns. Eine Neukonzeptionierung des Museums ist überfällig. Die Diskussion zur Neuordnung der Museumslandschaft hier in Lüneburg sollte dazu genutzt werden, um das Ostpreußische Landesmuseum eine wissenschaftliche und auch demokratische Grundlage zu geben und eine wissenschaftlich-pädagogisch arbeitende Bildungseinrichtung zu schaffen.
Eine Falken-Podcast-Produktion. SJD Die Falken, Unterbezirk Nordniedersachsen, 2009. Aufnahme, Sprecher und Schnitt, Georg Gunkel, Schwaderer. Wenn Sie diesen Beitrag in Ihren Zusammenhängen verwenden wollen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Ohne unsere Genehmigung darf der Beitrag oder Teile daraus weder kopiert, veröffentlicht oder anderweitig genutzt werden.